Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lichtblicke-Podcasts. Ja, wir alle merken es, demokratisch engagierte, demokratische Vereine und auch demokratische Initiativen sehen sich zunehmend mit Bedrohungen und vor allem auch Anfeindungen konfrontiert. Da entsteht natürlich die Frage, wie können Betroffene geschützt werden und was bedeutet das überhaupt für unsere Gesellschaft? Und darüber sprechen wir heute mit Veronika Glasunova vom Schutzfonds der Amadeo-Antonio-Stiftung, dem Schutzfonds, der da heißt Schutzräume ermöglichen und bewahren. Veronika, was ist denn der Schutzfonds und mit welchem Anliegen wurde er ins Leben gerufen?
Also den Schutzfonds gibt es bei der Amadeo-Antonio-Stiftung seit Beginn 2025. Früher war er bei der Landeskommission Berlin gegen Gewalt beheimatet und wurde dann sozusagen an unsere Stiftung übergeben. Wir schützen betroffene Organisationen, meistens Vereine, Initiativen oder auch Privatpersonen, die bedroht werden. Es kann sich um Vandalismus drehen. Es kann sein, dass sie online bedroht werden, also Hass-E-Mails, Drohbriefe, Schmierereien, eingeschlagene Fensterscheiben. Und der Schutzfonds ermöglicht dann bauliche und technische Sicherheitsmaßnahmen, die wir dann auch bezahlen. Also wir übernehmen die Kosten bis zu 20.000 Euro pro Antrag für Sicherheitsschlösser, Brandschutztüren, Sichtschutzfolien für die Fenster etc. Also auch Kamerasysteme, Alarmanlagen, solche Dinge. Was genau gebraucht wird, das wird natürlich abgesprochen mit den Betroffenen und mit einer Sicherheitsexpertin, die wir dann zu Beratungszwecken hinzuziehen, eine externe Sicherheitsberaterin.
Du hast gerade gesagt, 20.000 Euro da pro Einzelfall im Fall des Falles zur Verfügung. Bei welchen konkreten Vorfällen und Sicherheitsbedarfen wenden sich denn so die Betroffenen an euch, damit auch so klar wird, was denn so aus eurer Sicht möglich zu machen an Sicherheitsbedarf und für Sicherheit zu sorgen, sage ich mal.
Also wir hatten schon ein paar Fälle, in denen konkret versucht wurde, in die Wohnung der Privatperson einzudringen, die Tür aufzubrechen. Dann geht es natürlich um Sicherheitstüren, Sicherheitsschlösser, um auch Alarmsysteme zum Beispiel. Wir hatten auch Fälle, wo eine Organisation einfach die Wände ständig beschmiert wurden mit Drohsymbolen, wie gesagt Fensterscheiben eingeschlagen, auch ein Brandanschlag, ein versuchter Brandanschlag, Gott sei Dank konnte noch verhindert werden. Ja, sie wurden auch nach der Sicherheitsexpertise von der Beraterin und der Rücksprache mit dem LKA mit dem Nötigen ausgestattet. Dazu muss ich sagen, dass Einschalten der Polizei überhaupt nicht zwingend notwendig ist. Das überlassen wir den Betroffenen. Also manche wollen sich ans LKA wenden, andere nicht. Das ist für uns egal für unsere Arbeit. Wir brauchen nur das Protokoll der Sicherheitsexpertise. Und die kann, wie gesagt, unsere Expertin übernehmen.
Das kann ja recht niedrigschwellig sein, gerade wenn Leute, sage ich mal, Sorgen davor haben, sich damit an die Polizei zu wenden. Ist es trotzdem möglich, sich an euch zu wenden und ihr guckt dann gemeinsam, wie dieser Schutz aussehen kann, wenn ich das richtig verstehe?
Ja. Genau, klar. Ja, die Polizei muss nicht eingeschaltet werden. Das liegt ganz im Ermessen der Betroffenen. Also wir sagen dazu nichts. Wir haben sogar schon Fälle gehabt, wo die betroffene Organisation sich an die Polizei wendete und sie bekam ein Protokoll von der Polizei, also eine Sicherheitsberatung fand statt seitens der Polizei. Und dann wollte aber die betroffene Einrichtung nochmal die Sicherheitsexpertise von unserer Expertin haben. Dann hat die Organisation sozusagen zwei Protokolle nebeneinander gelegt und sich entschieden, was sie für sich denn als sinnvoller erachten. Es muss halt in die Gesamtsumme von 20.000 Euro passen.
Wenn du mal so guckst auf die letzten Jahre, gibt es da eine Entwicklung, die ihr beobachten könnt? Also ganz speziell bei Bedrohungen und Angriffen auf demokratisch engagierte Vereine und Initiativen. Hat sich da was in den letzten Jahren verändert? Und falls ja, wie?
Es hat sich einiges verändert, ja. Und das sehen wir an unserer Arbeit konkret. Also prozentual richten sich viele Anträge an den Schutzfonds derzeit auf den Schutz jüdischer Einrichtungen und von Organisationen, die antisemitismuskritisch arbeiten. Also nach dem 7. Oktober hat sich ihre Sicherheitslage drastisch verschärft. Es geht um Bedrohungen, Angriffe, Einschüchterung, Sachbeschädigung. Und ja, und oft ist es einfach so, dass öffentliche Sichtbarkeit nur noch unter erhöhten Schutzvorkehrungen gewährleistet werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt, der jetzt neulich dazugekommen ist, sind iranische Oppositionelle und ihre Organisationen, die teils massiven Bedrohungen durch islamistische und regimenahe Akteure ausgesetzt sind. Und an dritter Stelle kommen dann queere Vereine und Räume, die sowohl von Rechtsextremen als auch von Islamisten bedroht werden.
Ihr seid jetzt dafür da, zu überlegen, wie schafft man es, diejenigen, die dort engagiert sind, die etwas machen, zu schützen, praktisch vor Übergriffen, Angriffen, allem Möglichen. Erzählen die euch manchmal auch so, welche Auswirkungen das hat, also wie die Bedrohungen ihre Arbeit und ihren Alltag verändern?
Ja, natürlich. Es ist in einigen Organisationen haben sich schon Menschen überlegt, sich gänzlich zurückzuziehen. Konkret ging es um einen Verein, der antisemitismuskritische Arbeit leistet. Und sie waren massivsten Bedrohungen ausgesetzt, auch mit Klarnamen auf Flyer etc. Und da war die Angst natürlich und die Verunsicherung auch groß. Ich muss sagen, nach Überlegen und ja schwieriger Phase ist niemand aus diesem Personenkreis sozusagen zurückgetreten. Also sie setzen ihre Arbeit fort, aber sie sind jetzt durch uns geschützt, durch den Schutzfonds und zusätzlich haben sie Polizeischutz. So sieht es aus. Aber genau, es gab eine Phase der Verunsicherung natürlich, bevor die Schutzmaßnahmen alle realisiert wurden. Ja, also sie waren quasi absolut schutzlos und sichtbar und mussten sich jeden Tag aufs Neue überlegen, gehe ich jetzt zur Arbeit? Ja? So, jetzt fühlen sie sich, hoffe ich doch, ein bisschen besser.
Ja, die Gefahr, die du gerade beschreibst, ist ja das, wenn es Bedrohungen gibt, dass Leute sich zurückziehen, ja, aus ihrem Engagement, politischen Engagement oder gesellschaftlichen Engagement. Welche Schutzmaßnahmen werden denn eigentlich so am häufigsten beantragt und von euch finanziert, wenn man da so drauf guckt?
Am häufigsten tatsächlich Sicherheitsschlösser, Sicherheitstüren und Sichtschutzfolien für große Schaufenster, also Vitrinenfenster. Ne? Viele Vereine sitzen im Erdgeschoss. Und verstärkende Folien, die zum Beispiel bei einem Steinwurf auch das Glas schützen, die Scheibe schützen. Das sind so, glaube ich, die häufigsten Maßnahmen, die wir durchführen. Wie auch Alarmanlagen und Kamerasysteme, das auch.
Du hast ja gesagt, Schutzfonds bietet die Möglichkeit bis 20.000 Euro, dass ihr dort unterstützt, genau diese Dinge ja zu bezahlen, die ja normalerweise mit der Förderung, die die meisten kriegen oder den Spenden ja überhaupt nicht zahlbar sind. Umso schöner ist es ja, dass es euch gibt. Was denkst du, was vor allem Kommunen, sage ich mal, ja, aber auch andere Menschen aus der Zivilgesellschaft tun könnten, um Betroffene besser zu schützen?
Ich glaube, zumindest erstmal überhaupt sich selbst bewusst werden, wie die Lage aussieht. Viele wissen es nämlich nicht. Also wenn wir über unsere Arbeit erzählen, höre ich immer aha und diesen verwunderten Blick auch von durchaus von Menschen, die in Entscheidungspositionen in Kommunen, in Bezirken sitzen. Ich glaube, es muss auf jeden Fall klarer kommuniziert werden, was Sache ist. Und der Austausch muss gegeben sein und die Sichtbarkeit von bedrohten Organisationen muss erhöht werden mit allen ihren Belangen. Ja? Es kommt, glaube ich, zu einer großen Verzögerung. Also der Gesetzgeber bzw. die Verantwortlichen in den Kommunen, in den Bezirken sind zu langsam, ja, was Reaktionsvermögen angeht. Deswegen ist es gut, dass es den Schutzfonds gibt, denn da greifen wir ein.
Was würdest du den Menschen raten, die jetzt gerade betroffen sind, so zuhören und denken, oh wow, hier gibt es ja auch jemand, der mir helfen könnte. Ja, wir werden ja gerade bedroht oder auch eingeschüchtert. Was würdest du den Menschen raten? Welchen Schritte sollten die als erstes gehen oder überhaupt gehen jetzt?
Also als erstes bitte in der Suchmaschine Schutzfonds Amadeo-Antonio-Stiftung eingeben. Und dann landet ihr auf unserer Schutzfonds-Seite und dort seht ihr das Erstkontaktformular. Es ist sehr niedrigschwellig, sehr einfach konzipiert. Auch falls ihr Zweifel habt und nicht genau wisst, passen wir zu diesem Profil, haben wir Anspruch darauf. Einfach am besten ausfüllen und wir setzen uns dann ziemlich sofort am nächsten Tag mit euch in Verbindung und besprechen alles. Oder da steht auf der Seite auch unsere E-Mail-Adresse, unsere Telefonnummer, einfach Kontakt aufnehmen. Wir besprechen alle weiteren Schritte. Nach dem Erstkontaktformular gibt es ein Gespräch und dann vereinbaren wir die Sicherheitsexpertise mit unserer Expertin. Und danach kann es zum eigentlichen Antrag gehen, der auch sehr einfach und niedrigschwellig konzipiert ist. Und wir begleiten bei all diesen Schritten, auch bei der Kommunikation mit Baufirmen, die dann die tatsächlichen Arbeiten übernehmen.
Wie geht es denn dann weiter, wenn ihr meinetwegen jetzt der Antrag gestellt worden ist und ihr sagt, ja, okay, wir bezahlen das. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht das dann weiter?
Genau, der Antrag ist gestellt. Dann müssen die Betroffenen sich jeweils für jede Position, zum Beispiel sie wollen ein Sicherheitsschloss und die Sichtschutzfolie. Also für jede Position müssen sie 3 Angebote einholen bei 3 verschiedenen Baufirmen. Das ist so vorgeschrieben gesetzlich. Und dann entscheiden sie sich für das beste Angebot. Das ist meistens finanziell das günstigste, damit sie im Rahmen von diesen 20.000 Euro bleiben. Oder auch das, was am schnellsten tatsächlich verbaut werden kann, wenn man nicht jetzt 4 Monate warten möchte. Ja, weil Baufirmen kommen ja nicht direkt am nächsten Tag. Das braucht ja alles seine Zeit. Auf jeden Fall dann wählen Sie das Angebot aus, was Ihnen besser zusagt, stellen den Hauptantrag. Wir begleiten bei all diesen Schritten, falls nötig, gar kein Problem. Und die Baufirmen schicken die Rechnung direkt an die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also damit haben die Betroffenen gar nichts zu tun. Das macht unsere Buchhaltung.
Okay, das ist wirklich sehr niedrigschwellig. Also ich kann jedem nur empfehlen, die jetzt so zuhören und selber betroffen sind, sich einfach erstmal an euch zu wenden, ja, damit man das sozusagen miteinander klären kann, ob das möglich ist. Und auch hier, man hört es, keine Sorge bei der Umsetzung. Es ist recht niedrigschwellig und auch gut und einfach zu machen. Ja, es sind nicht Zehntausende Anträge und Zehntausende Abrechnungen, sondern ganz punktuell gucken, wie kann schnell Hilfe gewährleistet werden, sage ich mal. Veronika, zum Schluss vielleicht noch eine Frage, so aufs große Ganze. Ihr habt ja nur viel mit Menschen zu tun. Du hast schon gesagt, gerade Berlin, gerade sehr viele Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, aber auch die iranische Community, aber auch besonders queere AktivistInnen, die ja aufgrund ihres Daseins einfach nur angegriffen werden, sage ich mal. Wenn du so auf die aktuelle Situation blickst, ja, was macht denn euch so die größten Sorgen, aber auch die Frage, was gibt denn euch Hoffnung?
Das ist eine gute und eine sehr schwierige Frage. Also die größte Sorge ist ja die politische Landschaft. Es ist nicht klar, wie sich alles entwickelt. Wir schweben alle im Ungewissen. Ich glaube, das betrifft alle. Wir wissen nicht, wo wir demnächst sein werden, politisch gesehen. Und was uns Hoffnung gibt, es gibt uns Hoffnung, dass mehr über Gefahren gesprochen wird, über, wie gesagt, Gefahren aus allen extremistischen Spektren. Hoffnung gibt es für uns, dass wir ständig sehr aktiven Aktivisten, Aktivistinnen begegnen, die trotz täglicher Bedrohung in den unterschiedlichsten Bereichen ihrer Arbeit nachgehen. Also wir haben noch niemanden erlebt, der tatsächlich aufgegeben hat. Und also wir treffen jeden Tag sehr mutige und sehr optimistische Menschen, die tatsächlich etwas bewegen wollen und auch etwas bewegen. Ja, und wir versuchen es zu gewährleisten, dass sie auch weiterhin ihrer Arbeit nachgehen können. Ja, das bringt uns Hoffnung, dass es diese Menschen immer noch gibt.